Sie hören einen Podcast zum Thema Neglect. Im Interview Volker Völzke, Leiter der Abteilung Psychologie der Helios Klinik Holthausen. Sehr geehrter Herr Völzke, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir dieses Gespräch zu führen. In Ihrer Arbeit in der Helios Klinik treffen Sie auch auf Patienten mit einem Neglect-Syndrom. Was kann man sich unter dem Begriff eigentlich vorstellen?
Man muss sich vorstellen, dass unser Gehirn spezialisiert ist, dass bestimmte Funktionen netzwerkartig repräsentiert sind im Gehirn, das heißt, dass die Steuerung dort läuft. Beim Neglect handelt es sich um eine Aufmerksamkeitsstörung, bei der ein bestimmter Teil des eigenen Körpers oder des Außenraumes nicht richtig wahrgenommen wird, nicht repräsentiert ist. Es zeigt sich so, dass Patienten in der Regel die linke Seite, den linken Außenraum vernachlässigen. Neglect kommt vom lateinischen Wort neglegere, heißt vernachlässigen. Das heißt, sie übersehen Dinge, die links angeordnet sind. Teilweise wird der linke Arm, das linke Bein vergessen, obwohl es vielleicht sogar nutzbar wäre. Das heißt, keine Lähmung oder keine sonstige schwere Beeinträchtigung vorliegt. Das ist das, was wir im Alltag erleben. Patienten sind darüber hinaus oftmals so in ihrer Körperausrichtung, dass sie einfach nach rechts verdreht sind, also auch gar nicht gerade gucken, sondern verdreht sind und schon von ihrer Ausrichtung aus eigentlich überhaupt gar keine oder kaum eine Möglichkeit haben, den linken Außenraum wahrzunehmen.
Es handelt sich somit um eine Aufmerksamkeitsstörung und keine Wahrnehmungsstörung. Gibt es dabei nur eine Form des Neglect-Syndroms oder zeigt sich diese Störung bei jedem Patienten anders?
Es gibt ein Neglect-Syndrom mit ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Es gibt natürlich schwere Grade, leichte, mittelgradige und schwere Neglect-Syndrome. Und innerhalb dieser Syndrome gibt es schon auch bedeutsame Unterschiede. Manchmal ist es so, dass der Betroffene, der Erkrankte, vor allen Dingen Schwierigkeiten hat, am Körper selber Dinge wahrzunehmen oder zu entdecken. Ja, das nennen wir dann den personalen oder körperbezogenen Neglect. Bei vielen Patienten ist es so, dass diese Vernachlässigung den sogenannten Greifraum betrifft, also so etwas, ja, was wahrscheinlich so einen halben Meter etwa um einen herum ist. Hier wäre es so, dass Patienten, wenn die etwas suchen, vor allen Dingen rechts suchen und gar nicht auf die Idee kommen, links etwas zu suchen. Das spielt zum Beispiel beim Essen oder bei bestimmten anderen Sachen, die man im Alltag macht, eine ganz große Rolle. Es gibt aber auch Patienten, bei denen ist es primär so, dass der Außenraum, also alles, was weiter weg ist, dann eine bestimmte Raumhälfte vernachlässigt wird. In der Regel, wie gerade schon gesagt, die linke. Es ist aber so, dass das auch durchaus wechseln kann, je nachdem, ja, wie belastbar die Patienten sind. Die Neglect-Phänomene sind ganz stark davon abhängig, wie ermüdet auch ein Patient ist, wie gut die allgemeine Belastbarkeit ist. Wenn der ermüdet ist, ist in der Regel auch die Neglect-Phänomenologie deutlich stärker.
Wenn ein Patient betroffen ist, welche Auswirkungen kann ein Neglect auf sein Leben im Alltag oder gar im Beruf haben?
Neglect-Phänomene haben ganz schwerwiegende Auswirkungen auf den Lebensalltag. Durch die Vernachlässigung sind die Betroffenen in der Regel sehr stark gefährdet zu stürzen, weil zu dem Neglect-Syndrom hinzukommt oft eine Selbstüberschätzung der Betroffenen. Das heißt, die motorischen Beeinträchtigungen, also die Lähmung beispielsweise oder auch die Nichtwahrnehmung einer Seite, ist nicht repräsentiert. Das heißt, der Patient hat eine Idee, hat eine Intention und versucht, diese umzusetzen und berücksichtigt aber dabei nicht seine verloren gegangenen Fähigkeiten. Das heißt, er überschätzt sich in der Regel. Das heißt, die Betroffenen sind extrem gefährdet zu stürzen, sich zu verletzen. Und das ist natürlich etwas, was im Lebensalltag enorm bedeutsam ist, letztendlich aber dann im Privatleben und natürlich im beruflichen Kontext. So ist es so, und wir haben da auch einige Untersuchungen zu gemacht, dass letztendlich fast keinem Patienten mit einem schwergradigen Neglect-Syndrom es gelingt, wieder vollständig selbstständig zu leben, geschweige denn einen beruflichen den Beruf wieder aufzunehmen. Das ist in der Regel extrem selten. Das, was dazugehört, ist, dass diese Betroffenen natürlich auch große Schwierigkeiten haben, sich im Alltag zu orientieren, Räume wiederzufinden, Wege wiederzufinden. Und das betrifft nicht so nur neue Wege, die gelernt, gefunden werden müssen, sondern je nachdem, wie schwer betroffen der Patient ist, kann es auch sein, dass eigentlich vertraute Wege nicht mehr gefunden werden. In der Regel dann so, wenn man zum Beispiel links irgendwo hin müsste, dass links, die Abbiegung links gar nicht richtig repräsentiert ist. Das heißt, der Betroffene braucht in der Regel auch nach erfolgreicher Therapie Supervision, Anleitung und ganz, ganz viel Unterstützung im Alltag.
Welche Möglichkeiten gibt es, einen Patienten zu behandeln? Können Sie eine typische Therapiesitzung beschreiben? Oder können gar Angehörige oder Freunde mithelfen?
Die Neglekttherapie orientiert sich natürlich am Schweregrad. Es gibt Patienten, Betroffene, die im Bett behandelt werden, anfänglich, weil sie noch gar nicht in der Lage sind, längerfristig im Rollstuhl zu sitzen oder mit Hilfsmitteln zurechtzukommen. Das heißt, hier ist es so, dass allmählich in der Ergotherapie, aber auch in der Neuropsychologie versucht wird, die vernachlässigte Hälfte, die vernachlässigte Raumhälfte zurückzuerobern, indem man von der intakten, von der bewussten Hälfte Reize beispielsweise in die vernachlässigte transportiert und der Betroffene üben muss, hinterher zu gucken, hinterher zu fassen, um Sachen zu finden. Das ist etwas, was man sehr früh in der Rehabilitation schon machen kann. Computergestützt gibt es einige Ansätze, um Vernachlässigungstendenzen zu verbessern. Etwas, was man sehr früh schon machen kann, ist eine Aufgabe, die nennt sich optokinetische Stimulation, ein schwieriges Wort. Das heißt, Sie kennen wahrscheinlich alle das Phänomen, wenn Sie im Zug sitzen, aus dem Fenster gucken, dann ist es so, dass die Augen sich eigentlich automatisiert dann bewegen, weil wir Augenfolgebewegungen haben automatisiert. Das ist bei Neglektpatienten auch so. Das heißt, der Betroffene schaut beispielsweise auf einen Laptop, auf ein Tablet und sieht dort Reize, die relativ schnell von rechts nach links sich bewegen. Das führt zu einer Stimulation im Gehirn und viele Studien zeigen, dass mit einer solchen Therapie dann insgesamt auch ein Transfer möglich ist, dass der Betroffene dann nachher eher in der Lage ist, alltagsbezogen die linke Raumhälfte auch wahrzunehmen. Das wäre so eine sehr frühe Therapieform. Je besser der Patient wird, desto anspruchsvoller werden auch die Aufgaben, die gemacht werden. Hierbei ist es wichtig, dass natürlich die Schwierigkeitsgrade immer angepasst werden. Also es macht überhaupt keinen Sinn, den Patienten zu überfordern und gerade in der Anfangsphase zu schwierige Übungen zu machen, sondern es ist immer notwendig, eine Adaptation da durchzuführen. Das heißt, mit den Patienten werden dann komplexere Suchaufgaben auch durchgeführt, auch am Computer. Aber es kann genauso gut auch am Therapietisch sein, wo bestimmte Gegenstände gesucht werden müssen. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Therapie. Hinzu kann man Übungen machen zum Lesen. In unserem Kulturkreis liest man traditionellerweise von links nach rechts. Das heißt, wenn Betroffene gerne lesen, kann man mit denen in der Therapie, wenn sie soweit sind, aber natürlich auch im Alltag oder Angehörige können das üben, Texte zu lesen, die ausreichend groß genug auch abgedruckt sind. Und es macht Sinn, dass die Patienten und Betroffenen üben, indem sie den Finger mitnehmen. Weil wir in unserem Kulturkreis in der Regel von links nach rechts lesen, ist das eigentlich eine sehr gute Übung. Und es ist etwas, wo der Patient, der Betroffene auch merkt, wo eventuell noch Schwierigkeiten auftreten. Weil es ist ganz wichtig, dass der Betroffene auch sieht, wo im Alltag sich noch Probleme zeigen, weil nur dann kann er auch selber oder zusammen mit seinen Angehörigen effektiv trainieren und Therapie machen. Weil, wie schon erwähnt, beim Neglect ist es so, dass gerade die Selbstüberschätzung, die Fehlwahrnehmung der eigenen Kompetenzen ein großes Dilemma darstellen. Das heißt, es geht immer darum, mit den Betroffenen zusammen, mit den Angehörigen zusammen zu erarbeiten, was schon wieder geht, welche Kompetenzen schon wieder erreicht wurden, aber auch daran zu arbeiten, was geht noch nicht und wo gibt es eventuell sogar Gefährdungen für den Alltag.
Welche Heilungschancen bestehen? Bildet sich die Störung komplett zurück?
Bei den Heilungschancen zum Neglect-Syndrom gibt es sehr uneinheitliche Ergebnisse in der Literatur. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass es bei einigen Betroffenen so ist, dass dieses Syndrom sehr stabil ist, über Jahre hinweg sich auch noch zeigt. Bei anderen Betroffenen ist es so, dass durch entsprechende Therapie sich auch sehr gute Rückbildungsmöglichkeiten ergeben. Das heißt, die Prognose muss letztendlich sehr individuell gestellt werden. Die Prognose ist abhängig auch von der Gesamtsituation. Wie groß ist die Hirnschädigung? Was für eine Art von Hirnschädigung liegt vor? Wir haben eine Nachuntersuchung gemacht vor einigen Jahren und Patienten 3 Jahre nach dem Akutaufenthalt zu Hause besucht, um herauszufinden, welche alltagsbezogenen Probleme ergaben sich noch. Hierbei war es so, dass ein Teil der Patienten wirklich sehr gut gelernt hatte zu lesen, einfache Wahrnehmungs- oder Suchaufgaben auch korrekt absolviert werden konnten, aber immer dann, wenn die Aufgabe komplex war, wenn viele Aspekte zu berücksichtigen waren, sich dann noch Neglektphänomene eingestellt haben. Das heißt, die Angehörigen berichteten uns, dass es oft für den Betroffenen schwierig war, sich in einer größeren Umwelt zurechtzufinden. Das heißt, der Betroffene auch ganz große Schwierigkeiten hatten, in einem Kaufhaus überhaupt sich zu orientieren zum Beispiel. Oder selbst vertrauter Umgebung, also außerhalb seiner eigenen Wohnung, obwohl schon so viel Therapie und auch erfolgreiche Therapie durchgeführt wurde, sich da noch Unsicherheiten und Probleme zeigen. Insgesamt war es so, dass die Betroffenen wenig belastbar waren, viele Pausen benötigten und immer wieder, aber viel weniger als in der Akutphase, es Tendenzen gab, sich selber zu überschätzen und auch zu gefährden, sodass es dann bei einzelnen Patienten durchaus auch noch nach Jahren immer wieder auch Stürze gab, wo es einfach zu solchen Selbstüberschätzungsproblemen kam.
Möchten Sie uns zum Abschluss von einem für Sie prägenden Erlebnis mit einem Patienten berichten?
Persönliches Erlebnis mit Neglect-Patienten hatte ich sehr viele in den letzten Jahren hier in der Klinik. Mir ist sehr gut ein Patient in Erinnerung, der einen Schlaganfall erlitten hatte und danach ein Neglect-Syndrom, der anfänglich überhaupt nichts mit den Therapien oder auch mit neuropsychologischen Begriffen anfangen konnte und so starke Selbstüberschätzungstendenz hatte, dass er sagte, ich kann noch alles, ich kann morgen wieder arbeiten gehen, obwohl er im Rollstuhl saß, obwohl er verdreht dort saß, die linke Seite in keiner Weise wahrgenommen hat und der wirklich in wochenlanger Therapie dann auch gelernt hat, die linke Seite zurückzuerobern. Bei ihm war es so, dass die Ehefrau fast täglich zu Besuch da war und vor einiger Zeit wir uns nochmal wieder getroffen haben, eher zufällig, und die Ehefrau dann zu mir sagte, ja, das war gut, dass wir damals diese Therapie gemacht haben und sie haben ja gesagt, es ist auch nach Jahren immer noch durchaus etwas zu tun und das hat sich bewahrheitet. Das heißt, bei dem war es so, dass er selber auch dann nochmal zu mir sagte, ja, ich habe Ihnen damals nie geglaubt, was Sie gesagt haben, dass das so schwierig ist, aber es hat sich gezeigt und der Betroffene dann nochmal, ja, durchaus auch sehr bewegt sagte, aber es wäre ein schwerer Weg, den er hatte gehen müssen.
Herr Völzke, ich bedanke mich herzlich für dieses Interview und wünsche Ihnen und Ihrem Patienten für die Zukunft alles Gute.